Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. Nachdem wir in einigen vergangenen Folgen schon über verschiedene Arten von Forschungsdaten gesprochen haben, wollen wir diesen Faden in der heutigen Folge wieder aufgreifen und sprechen über Videodaten. Genauer gesagt Unterrichtsvideos. Für dieses Thema haben wir Jürgen Schneider als Experten eingeladen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, und sein Arbeitsbereich umfasst das schulische Lernen und Lernenden. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Lieber Jürgen, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit für unseren Podcast genommen hast.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht sagst du erstmal kurz was zu deinem Werdegang und wie du dazu gekommen bist, eigentlich im Bereich schulisches Lernen, Lehren und Lernenden zu landen.
Ja, sehr gern. Ich bezeichne das auch ganz gern als, was ist eigentlich mein Bias, mit dem ich in die Welt schaue und auch vor dessen Hintergrund es jetzt, glaube ich, Sinn macht, alle meine Aussagen zu verstehen im Laufe des Podcasts. Vielleicht kann ich da einfach ein bisschen von meinen ersten Erfahrungen mit Unterrichtsvideos berichten, die ich gemacht habe im Laufe meiner Dissertation an der Abteilung Schulpädagogik der Universität Tübingen, weil ich dann nämlich Unterrichtsvideos nachgenutzt habe. Und zwar habe ich in meiner Dissertation untersucht, wie man Unterrichtsvideos in der Lehramtsausbildung nutzen kann, um die Reflexionsfähigkeit von Studierenden zu fördern. Wir haben also Dozierenden von regulären schulpädagogischen Seminaren mit Unterrichtsvideos ausgestattet und die Dozierenden haben dann theoretische Konzepte wie Classroom Management anhand dieser praktischen Videos gelehrt. Das heißt also, in meiner Dissertation habe ich mit nachgenutzten Unterrichtsvideos gearbeitet, die in diesem Fall allerdings für Bildungszwecke genutzt wurden. Das Spannende ist jetzt ja eigentlich, woher kamen die Videos und sind sie jetzt auch für andere WissenschaftlerInnen bzw. für die Forschung zugänglich? Die Unterrichtsvideos stammen aus einem Projekt einer meiner Betreuer. Eigentlich zu einem ganz anderen Thema, und zwar Aufgabenkultur und kognitive Aktivierung. Und meines Wissens war es eben nicht von Anfang an geplant, diese Videoforschungsdaten bereitzustellen, weil die Option nicht von Anfang an auf dem Plan stand. Deshalb sind diese Videos auch heute nicht für andere Forschende zugänglich. So, und in dem Zusammenhang habe ich also eigentlich gleich von Anfang an meiner Promotionsphase gelernt, dass Unterrichtsvideos einerseits eigentlich sehr breit einsetzbar sind und nachnutzbar sind, dass man aber auch idealerweise von Anfang an mit einem Forschungsdatenzentrum zusammenarbeiten sollte, damit Videoforschungsdaten zur Nachnutzung bereitgestellt werden können. Weil eben, wie es auch in dieser Studie der Fall war, dann eben manche zwingend notwendigen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und genau an der Stelle knüpft es auch mein aktueller Arbeitsbereich an. Ich untersuche unter anderem, welche Faktoren die Bereitstellung und Nachnutzung von Videoforschungsdaten beeinträchtigen oder begünstigen. Und ich arbeite einerseits sehr stark mit dem Forschungsdatenzentrum Bildung am DIPF zusammen. Und andererseits bin ich, wie du schon erwähnt hattest, im Arbeitsbereich schulisches Lehren und Lernen angesiedelt, um eben auch diese Forschendenperspektive mitzubringen und nicht nur eine Infrastrukturperspektive mit reinzubringen. Mhm. Und was mich übrigens, was ich gerne noch erwähnen würde in diesem Zusammenhang, vielleicht vorab, ist, dass wenn ich von Videoforschungsdaten spreche, dann meine ich jetzt im Rahmen des heutigen Podcasts eigentlich meistens Unterrichtsvideos. Ich will aber natürlich jetzt nicht andere Videoforschungsdaten in der Bildungsforschung unterschlagen, beispielsweise Beratungsgespräche von Lehrpersonen, Eltern und SchülerInnen oder aber auch Interaktionen zwischen Ärztinnen und PatientInnen. Also das sind alles auch Videoforschungsdaten, Ich glaube, heute fokussieren wir aber hauptsächlich mal auf Unterrichtsvideos.
Ja, das klingt sinnvoll, da es ja dann dein spezieller Bereich ist. Und du hast es ja jetzt für dich selbst beantwortet, wie du da gelandet bist. Aber kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner sagen, inwiefern Unterrichtsvideos im Kontext schulisches Lehren und Lernen, kleiner Zungenbrecher, eine Rolle spielen? Also warum sind sie nicht nur für dich, sondern für diesen Bereich generell interessant?
Also ich glaube, dass Unterrichtsvideos einfach ein enormes Potenzial haben für die Erforschung von Unterrichtsprozessen und Praktiken. Wenn wir erfolgreiches schulisches Lernen erklären möchten, also wie erfolgreiche schulische Lernprozesse durch Lehrpersonen gestaltet werden, aber auch wie sie auf Lernerseite genutzt werden, dann ist natürlich diese Einsicht in diesen Prozess des Unterrichts, die uns Unterrichtsvideos bieten, außerordentlich wertvoll. Und wir befinden uns hier, und das habe ich kurz angesprochen, eben in so einem Angebotsnutzungsansatz oder, wie es auch manchmal genannt wird, einem erweiterten Prozess-Produkt-Paradigma. Das heißt, wir schauen uns nicht nur Produkte an, sowas wie Leistungstests von SchülerInnen oder Voraussetzungen, sowas wie Vorwissen der Lernenden, sondern wir haben auch die Möglichkeit, genau auf das Angebot und die Nutzung und eben den darin stattfindenden Interaktionen zwischen SchülerInnen und Lehrpersonen zu schauen. Und diese Interaktionen konstituieren eben ganz wesentlich, was Unterricht ist und wie Unterricht funktioniert und was Unterricht ausmacht. Also das heißt, wir haben durch Unterrichtsvideos die Möglichkeit, Unterricht als komplexes Interaktionsgeschehen zu untersuchen, indem ja, aufeinanderbezogenes Handeln stattfindet über unterschiedliche Situationen. Und genau hier ist eben das Analysepotenzial von Unterrichtsvideos enorm. Also auch beispielsweise im Vergleich zur teilnehmenden Beobachtung, die ja eigentlich, würde ich sagen, ein ganz ähnliches Format ist, aber ja, die Speicherung der Daten dann eben anders ist. Unterrichtsvideos bieten uns eben die Möglichkeit, dass ich das, was ich beobachtet habe, zu wiederholen, zu manipulieren. Ich kann beispielsweise in einen bestimmten Bereich reinzoomen. Und das ermöglicht mir eine differenzierte Beurteilung des Gesehenen, trotz der begrenzten Verarbeitungskapazität, wie es so schön heißt, des menschlichen Gehirns. Also wenn ich teilnehmend beobachte, dann kann es sein, dass ich mal eine Situation verpasse, weil einfach Dinge parallel passieren. Und hinzu kommt, dass Unterrichtsvideos einfach sehr reichhaltige Daten sind. Wenn wir das mal beispielsweise mit einer Befragung vergleichen, in einem Unterrichtsvideos kann ich die Mimik nachvollziehen, ich kann mir die Gestik anschauen, die Körperhaltung. Ich sehe genau die Positionierung im Raum der Personen zueinander. Ich weiß, welche Aktionen aufeinander folgen, in welchem zeitlichen Abstand, was simultan passiert. Und das Ganze wirkt komplexitätserhaltend. Das heißt, die Komplexität, die Unterricht eigentlich ausmacht, ermöglichen Unterrichtsvideos sehr viel besser der Analyse zugänglich zu machen, als wenn ich jetzt einzelne Produkte oder Tests analysiere. Und all diese Aspekte führen dazu, dass an Unterrichtsvideos als Daten, all das führt dazu, dass an Unterrichtsvideos als Daten unterschiedliche Ansätze angelegt werden können. Also beispielsweise auch an die gleiche Art von Unterrichtsvideos kann ich eine qualitativ orientierte erziehungswissenschaftliche Videografie anlegen, zum Beispiel zur Rekonstruktion unterrichtlicher Praktiken. Aber ich kann auch an das gleiche Video quantitativ orientierte Kategorisierung von Unterrichtsprozessen anlegen und beispielsweise die Unterrichtsqualität einschätzen. Und ich finde, all das zusammengenommen illustriert, wie wertvoll eigentlich Unterrichtsvideos für die Bildungsforschung sein können.
Mhm. Jetzt hast du eben schon die Befragungsdaten angesprochen. Daher die Frage, kann man sagen, dass für deinen Bereich, den du jetzt beschrieben hast, die Unterrichtsvideos so einen Stellenwert haben wie zum Beispiel der klassische rechteckige Datensatz für eine quantitative Sozialwissenschaftlerin? Also ich habe ja beispielsweise Politikwissenschaft in Marburg studiert und da war im Studium klar, dass man, wenn man empirisch arbeiten wollte oder sollte, der quantitative Datensatz die Art von Forschungsdatum war, die man benutzt hat. Kann man das so auf deinen Bereich übertragen?
Ja, also Videoforschungsdaten haben eben die tolle Eigenschaft, nicht nur für einen begrenzten Bereich einsetzbar zu sein. Das habe ich ja gerade schon kurz angerissen, dass an Unterrichtsvideos auch unterschiedliche Forschungsparadigmen angelegt werden können. Und das liegt unter anderem daran, dass eben unterschiedliche Datentypen ineinander überführt werden können. Es gibt Kolleginnen, die so weit gehen würden, zu sagen, dass diese rein technische audiovisuelle Aufzeichnung, also das Video, lediglich eine Quelle ist, aus den Forschungsdaten heraus entstehen. Aber Videos nicht selbst Forschungsdaten sind. So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, es illustriert ganz gut die Möglichkeit, dass diese Datentypen ineinander transformiert werden können, dass sich aus Videodaten heraus andere Daten generieren kann. Und Unterrichtsvideos sind eben demnach ein Mittel, um empirische Daten zu gewinnen. Also auf Basis von Videodaten kann ich beispielsweise Standbilder skizzen, ich kann szenische Beschreibungen vornehmen, Transkriptionen kann ich erstellen. Aus den Transkriptionen kann ich dann beispielsweise eine Konversationsanalyse unterziehen. Oder ich nehme eben eine quantitativ kategorisierende Inhaltsanalyse vor und schätze daraus die Lehrer-Schüler-Beziehung ein und generiere daraus dann eben einen rechteckigen Datensatz, wie es ich schon öfters gemacht habe. Also ich würde mich auch als quantitativ-empirischen Forscher einschätzen. Ja, das heißt also, ich kann eigentlich mit Videoforschungsdaten ganz unterschiedlich gelagerte Forschungsfragen beantworten, die Unterricht in den Blick nehmen und übrigens auch sowohl fachdidaktisch als auch allgemeindidaktische Analysen und Rekonstruktionen vornehmen. Das heißt, das Einsatzgebiet ist eigentlich super breit.
Kannst du uns denn Beispiele geben, was schon anhand von Unterrichtsvideos erforscht wurde? Also wie du jetzt gesagt hast, kann man es sehr breit, vielfältig anwenden und vielleicht hilft mal ein, zwei Beispiele, damit die Zuhörenden einen Eindruck bekommen, für welche Forschungsfragen man denn konkret solche Videos nutzen könnte.
Ja, gerne. Also ich würde sagen, dass videobasierte Ansätze ganz grundsätzlich eigentlich einen wesentlichen Impact hatten in der Unterrichtsforschung und aus Videostudien schon ganz grundlegende Erkenntnisse und zentrale Anstöße auch für die Unterrichtsforschung entstanden sind. Ich glaube, einer der bekanntesten und ersten Videostudien ist die TIMSS-Videostudie, die 1995 und auch 1999 durchgeführt wurde, so als prominentestes Beispiel vielleicht. Aber ja, ich glaube, ich würde mal kurz zwei, drei andere Studien anreißen und so vielleicht so die zentralen Erkenntnisse daraus darstellen. Das jetzt ganz unsystematisch ist, aber ich finde, das sind eigentlich ganz gute Beispiele. Und das ist zum einen mal die Pythagoras-Studie. Das war eine Studie, in der Matheunterricht videografiert wurde in der Schweiz und in Deutschland. Und das Interessante daran finde ich eigentlich, dass erstmals so ein bisschen unter diese Oberfläche einer reinen Sichtstruktur geschaut wurde. Also Sichtstruktur heißt, wir gucken uns solche Dinge wie Sozialformen, Einzelarbeit, Gruppenarbeit oder nur die Unterrichtsmethoden an, schauen darunter und gucken uns vielleicht auch theoretisch abgeleitete Konzepte an und versuchen, die anhand der beobachteten Handlungen zu erschließen. Also beispielsweise, wir versuchen, auf die Unterrichtsqualität zu schließen als zentrales Merkmal eigentlich erfolgreichen Unterrichtens. Und die zentrale Erkenntnis eigentlich oder eine der zentralen Erkenntnisse der Studie und einer der zentralen Beiträge war eben, dass theoretische Modelle zur Analyse der Videos entwickelt und gestärkt wurden. Also es wurde beispielsweise so ein Angebotsnutzungsmodell gestärkt, in dem Unterricht erklärt und beschrieben wurde. Und das war ein ganz wesentlicher theoretischer Beitrag. Ein ganz wesentlicher Beitrag zur Theoriebildung, was im Unterricht stattfindet und wie unterrichtliche Prozesse erklärt werden können. Ich glaube, ein zweites gutes Beispiel ist auch die Thales-Videostudie. Das ist eine internationale Studie, die von der OECD durchgeführt wurde. Und da haben in 8 Ländern Videoaufnahmen stattgefunden. Da war unter anderem Deutschland dabei, Australien, Dänemark, USA. Und ich glaube, der Beitrag dieser Studie sind ganz zentrale Erkenntnisse über die Zusammenhänge innerhalb dieses Angebotsnutzungsmodells. Das heißt, über Erkenntnisse der Zusammenhänge, was im Unterricht passiert und welche Interaktionen und welche Erkenntnisse über Interaktionen wir feststellen können. Und eine der zentralen Erkenntnisse war eben, dass positive Lehrer-Schüler-Interaktionen starken Einfluss auf den Lernerfolg haben. Das heißt, wenn Lehrpersonen eine unterstützende und förderliche Lernumgebung schaffen, dann fühlen sich SchülerInnen nicht nur wohler, sondern lernen eben auch besser. Und in der Studie wurden auch unterschiedliche Unterrichtsmethoden untersucht. Und es wurde festgestellt, dass eine ausgewogene Mischung von lehrerzentrierten und schülerzentrierten Ansatz am effektivsten ist. Und das gibt uns dann eben auch wieder Erkenntnisse für die Lehrpersonenbildung. Das heißt also, wir müssen Lehrpersonen so ausbilden, dass sie in der Lage sind, verschiedene Unterrichtsmethoden anzuwenden, um eben den Bedürfnissen der SchülerInnen gerecht zu werden. Und letztes, kurzes Beispiel, indem ich so ein bisschen eine anders gelagerte Studie gerne kurz vorstellen würde, ist die Studie Klasse 6b. Das würde ich gerne deshalb kurz anführen, weil es ein besonderes Design hat. Es wurde sozusagen nicht Unterricht in einem Fach gefilmt und dann ganz viele Lehrpersonen, sondern es wurde eine 6. Klasse mit der Kamera über eine Woche lang hinweg begleitet. Das heißt, über unterschiedliche Fächer, über unterschiedliche Lehrpersonen hinweg. Und der Versuch war eben, die Komplexität des Schulalltags einzufangen und die Lehr-Lern-Prozesse einer Klasse in ganz unterschiedlichen Kontexten und auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen zu dokumentieren. Und daraus ist dann ein Band entstanden. Und das Tolle daran finde ich, dass die Analysen und Rekonstruktionen darin ganz unterschiedliche forschungsmethodische Ansätze und unterschiedliche Themen aufgreifen und eben auch in einer Vielzahl an Fächern auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Und dieses Band und diese Studie zeigt eigentlich sehr gut, wie breit Unterrichtsvideos nachgenutzt werden können und wie wertvoll sie für ganz unterschiedliche Forschungsfragen sind.
Das waren jetzt schon einige sehr eindrückliche Beispiele. Wir werden die Studien, die du genannt hast, auch in der Folgenbeschreibung dann verlinken. Und ich würde jetzt, wir sind ja ein Datenmanagement-Podcast, dementsprechend würde ich jetzt mal zu dem Thema Verfügbarkeit kommen. Also wie sah und sieht es denn mit der Verfügbarkeit von solchen Videos aus? Wurden die beispielsweise schon vor 10 Jahren so angeboten, wie, also ich habe eben von den quantitativen klassischen Datensätzen gesprochen, die ich im Studium hatte, die gab es in der Form da ja auch schon. Und war das mit den Unterrichtsvideos auch so, dass die schon ja, sagen wir, vor 10 Jahren so verfügbar waren und man damit arbeiten konnte, oder ist das eher eine neuere Entwicklung?
Ja, also ich glaube, da macht es Sinn, zuerst mal eine Differenzierung vorzunehmen zwischen Unterrichtsvideos, die auf Forschungsdatenzentren liegen und Unterrichtsvideos, die auf sogenannten Unterrichtsvideoportalen liegen. Hier hat sich auch bei Unterrichtsvideoportalen also wirklich sichtbar was getan. Unterrichtsvideoportale, das ist beispielsweise das Metaportal unterrichtsvideos.net, das durch die qualitätsoffensive Lehrerbildung finanziert wurde seit 2014. Und solche Unterrichtsvideoportale verzeichnen vornehmlich Unterrichtsvideos, die zu Bildungszwecken genutzt werden können. Ich sage vornehmlich, weil dort auch einige wenige Unterrichtsvideos liegen, die für die Forschung freigegeben sind. Also die Differenzierung liegt eigentlich darin, für welche Zwecke sind die Videos freigegeben. Und auf dem Forschungsdatenzentrum Bildung hier am DIPF liegen hauptsächlich Unterrichtsvideos, die für Forschungszwecke nutzbar sind. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 1193 Videos verzeichnet. Und zu deiner Frage, seit wann gibt es denn sowas? Die ersten Unterrichtsvideos wurden 2011 bereitgestellt. Und über die Jahre hinweg kommen immer wieder neue Projekte, neue Unterrichtsvideos hinzu. 2022 kamen beispielsweise 195 neue Videos hinzu. Und ja, das Forschungsdatenzentrum Bildung ist eben ganz explizit auf qualitative Daten in der Bildungsforschung spezialisiert. Genau, und das schließt eben auch Unterrichtsvideos mit ein. Also das Angebot, dass hier im Forschungsdatenzentrum Unterrichtsvideos bereitgestellt werden können, gibt es schon länger. Es entwickelt sich auch zunehmend. Der Datenbestand wird immer größer. Es ist alles so ein bisschen wellenartig, je nachdem, wenn es mal wieder größere Projekte gibt, dann kommt ein ganzes Paket an Unterrichtsvideos hinzu. Und ja, ist einer unserer Ziele, das auch in den nächsten Jahren noch zu befördern, dass sozusagen die Kultur der Bereitstellung ja, noch selbstverständlicher ist. Ich glaube, was auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, sind vielleicht noch schnell zwei Infrastruktureinrichtungen. Das ist einmal das ICPSR. Das ist eine Infrastruktureinrichtung für Sozialwissenschaften in den USA. Dort liegen Unterrichtsvideodaten der MIT-Studie. Das sind fast 25.000 Unterrichtsvideos aus einer einzigen Studie. Das ist wirklich enorm. Das ist allerdings ein Forschungsdatenzentrum, das jetzt nicht spezialisiert ist auf qualitative Daten. Allerdings ja, sind hier eben auch Unterrichtsvideos verzeichnet, sind allerdings dann eben entsprechend auch ein bisschen schwerer zu finden. Und dann vielleicht auch noch erwähnenswert ist das Australian Research Data Commons. Dort liegen Daten der Learners Perspective Study. Ist eine große Anzahl an Videos aus 12 Ländern. Da ist auch Deutschland dabei und das sind eben auch Unterrichtsvideos. Und im Gegensatz zu diesen beiden breit ausgerichteten Datenzentren haben wir in Deutschland das Glück, mit dem Forschungsdatenzentrum Bildung eben eine fachspezifische und auf qualitative Daten spezialisierte Einrichtung und zugeschnittene Angebote machen zu können und Ressourcen bereitstellen zu können.
Also einiges, was da seit den 2010er Jahren, so wie du es jetzt beschrieben hast, da zusammengekommen ist. Und du hast eben auch schon die Kultur der Nachnutzung kurz angesprochen. Ist das vielleicht auch eine Frage, wie verbreitet das in dem Feld schon ist? Also gibt es da eine Entwicklung hin zu mehr Interesse, die eigenen Videodaten zu teilen, als auch die Videos von anderen nutzen zu wollen, also eine Sekundärnutzung von solchen Videos?
Ja, ich glaube, da sprichst du tatsächlich einen ganz, ganz zentralen Punkt an, wie selbstverständlich die Bereitstellung und Nachnutzung ist, ist sehr unterschiedlich. Mir liegen jetzt allerdings keine Zahlen dazu vor, wie ausgeprägt das Bewusstsein ist, beispielsweise über die Nachnutzung. Wir können aber natürlich die Zugriffszahlen auf der Webseite des Forschungsdatenzentrums Bildung und die Nutzungszahlen der Unterrichtsvideos des Forschungsdatenzentrums anschauen. Und zwar haben wir, was Zugriffe auf die Webseite angeht, es ist sehr erfreulich, das steigt tatsächlich konstant und stabil seit Jahren. Wir hatten 2022 knapp 40.000 BesucherInnen der Webseite und des Forschungsdatenzentrums. Was Nutzungsverträge der Unterrichtsvideos angeht, also das sind Verträge, die abgeschlossen werden, wenn Daten nachgenutzt werden. Das waren 2022 48 Nutzungsverträge, die neu abgeschlossen werden. Das schwankt allerdings stärker nach Jahr. Also das ist jetzt nicht so, dass hier die Zahlen konstant zunehmen. Und zwar hängt das so ein bisschen daran, welche Unterrichtsvideos vorhanden sind und welche neu hinzukommen. Also es gibt Unterrichtsvideos, bei denen wir ein mäßiges, aber konstantes Interesse beobachten können. Das sind beispielsweise historische Unterrichtsvideos. Und dann gibt es aber auch Unterrichtsvideos, die jetzt neu hinzukommen aus neuen Projekten, die dann nach der Bereitstellung natürlich eine größere Aufmerksamkeit erhalten. Und ja, dann stellt sich natürlich auch noch die Frage, wer nutzt die Videodaten nach? Das erheben wir auch. Das sind 39% davon ist wissenschaftliches Personal und 53% sind auch Studierende. Das heißt, es gibt auch Studierende, die beispielsweise für ihre Masterarbeit Unterrichtsvideos abrufen und nachnutzen. Und jetzt haben wir über die Nachnutzung gesprochen, dann müssen wir natürlich auch über die Bereitstellung sprechen. Die Bereitstellung scheint noch nicht so etablierter, fester Bestandteil von Planungen von Anfang an eines Forschungsprojekts zu sein. Ich habe ganz am Anfang schon das Beispiel aus meiner Dissertation kurz anekdotisch dargelegt. Und es begegnet mir auch immer wieder, wenn ich Projektmitarbeitende aus Videostudien anspreche, was ich jetzt schon mehrfach getan habe, beispielsweise auf Konferenzen. Ob sie denn ihre Unterrichtsvideos bereitstellen würden, erhalten wir oft das Feedback, finden wir sehr gut. Also die Einstellungen demgegenüber sind sehr positiv, aber leider haben wir die Einverständniserklärung für eine Nachnutzung nicht eingeholt. Und das spiegelt auch so ein bisschen die Erkenntnisse aus dem Open Science Monitor wider, der durch die Europäische Kommission durchgeführt wird, das ist ein Survey, bei dem lediglich 27% der Befragten berichten, für eine Bereitstellung von Forschungsdaten ausreichend aus- und fortgebildet zu sein. Und das ist gerade mal ein Prozentpunkt mehr, als es 2016 war. Wir haben jetzt für Videodaten keine Zahlen, aber Videodaten als Teilmenge von Forschungsdaten würde ich jetzt mal annehmen, dass hier ein ähnlicher Trend vorliegt. Das heißt, wir haben eventuell die Herausforderung, dass ein Bewusstsein über Arbeitsschritte und Ressourcen ausbaufähig ist. Und das ist auch einer der zentralen Arbeitsbereiche, an dem jetzt ich gerade arbeite. Wir versuchen, das Bewusstsein zu schaffen, was notwendige Bedingungen sind für eine Bereitstellung, also beispielsweise die Angabe bestimmter Zwecke in der informierten Einwilligung, in der informierten Einwilligung oder eben das Einholen eines Broad Consents. Das Thema habt ihr ja auch schon mal gestreift im Podcast. Und aber auch das Bewusstsein, dass es schon zahlreiche Ressourcen gibt, beispielsweise auf der Webseite des Forschungsdatenzentrums, die wirklich enorm viel Arbeit abnehmen. Also Vorlagen für Datenmanagementpläne, Vorlagen für informierte Einwilligungen, die dann eben eine Nachnutzung ermöglichen und aber auch Bewusstsein über Standards, die wir besser disseminieren müssen und besser etablieren müssen. Also beispielsweise, welche Standards sollte ein Forschungsdatenzentrum erfüllen, damit ich dort meine Unterrichtsvideos guten Gewissens ablegen kann. Und was wir in dem Zusammenhang eben nicht vergessen dürfen, ist, dass Forschungsförderer und wissenschaftliche Gesellschaften eigentlich sich schon seit längerem für die Bereitstellung von Forschungsdaten einsetzen und dass Datensparsamkeit durch Nachnutzung betrieben wird. Also beispielsweise die Europäische Kommission fordert schon seit 2005 Offenheit bezüglich von Forschungsdaten, aber auch andere Forschungsförderer wie BMBF, DFG knüpfen auch oftmals die Bewilligung von Forschungsvorhaben an die Bereitstellung von Forschungsdaten. Und dann gibt es natürlich auch wissenschaftliche Gesellschaften, die was Ähnliches fördern. Da gibt es beispielsweise ein gemeinsames Statement der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Gesellschaft für empirische Bildungsforschung und Gesellschaft für Fachdidaktik, die eigentlich immer wieder zu einer ähnlichen Aussage kommen, so offen wie möglich, so geschlossen wie nötig. Ich glaube, das ist auch ein Satz, der schon öfters gefallen sein dürfte im Podcast. Also unter der Berücksichtigung von ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekten und Kosten-Nutzen-Analysen, die relevante Perspektiven für eine Beurteilung sind, sollten doch idealerweise Forschungsdaten bereitgestellt werden und eben auch aufgrund der Datensparsamkeit nachgenutzt werden.
Ja, der Satz kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. kannst du vielleicht skizzieren, welche Anreize Forschende denn überhaupt haben, ihre Unterrichtsvideos bereitzustellen? Also ist es nicht einfach nur mehr Aufwand für mich als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin im Projektteam? Was habe ich überhaupt davon?
Ja, ich glaube, das Spannende ist, ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, dass die Bereitstellung selbst gar nicht mal so viel mehr Aufwand ist. Klar, ich muss mich von Forschungsdatenzentrum entscheiden. Ich muss die Dokumente auswählen, die ich bereitstellen möchte. Ich muss eventuell ein Feld- oder Methodenbericht verfassen. Allerdings bei dem Feld- und Methodenbericht muss man dazu sagen, ist eigentlich gute wissenschaftliche Praxis, sowas beispielsweise im Supplement von einer Publikation auch schon bereitzustellen. Das heißt, wenn ich eine Publikation verfasst habe, dann ist es in der Regel schon da. Das heißt, Feld- und Methodenbericht ist vielleicht gar kein Mehraufwand. Der Aufwand ist eigentlich bei einer Bereitstellung die Aufnahme der Unterrichtsvideos selbst und die Planung und die Koordination. Aber das mache ich ja ohnehin, da ich eine Videostudie durchführe. Und ja, der Aufwand ist dann eben Einholen von Genehmigungen bei Behörden, Einverständniserklärungen bei SchülerInnen. Das sind aber alles Dinge, die ich ohnehin machen muss. Und ganz im Gegenteil kann dann eben, wenn ich frühzeitig mit Forschungsdatenzentren Kontakt aufnehme, kann ich als Forschungsteam eigentlich davon profitieren, dass Forschungsdatenzentrum viel Erfahrung, viele Vorlagen, viele Ressourcen hat, die ich einsetzen kann in meiner Forschung und die mir den Prozess erleichtern, die Unsicherheiten auch mindern und die mir vielleicht auch langwierige Rechercheprozesse ersparen. Also wenn ich beispielsweise die Rechtssicherheit von informierten Einwilligungen prüfen will, dann ist es für mich als Forschenden wäre das irgendwie ein sehr langer Rechercheprozess. So, und da profitiere ich eigentlich auch als Forschender. Wenn wir jetzt auf die Forschungscommunity schauen, dann habe ich ja auch schon kurz dargelegt, dass Forschungsdaten eigentlich besonders prädestiniert sind für eine Bereitstellung und Nachnutzung, weil eben dieses Analysepotenzial so groß ist, weil die Daten so reichhaltig sind. Und dieses Analysepotenzial ist oftmals eben nicht ausgeschöpft mit dem Abschluss eines Forschungsprojekts. Und wenn ich meine Forschungsdaten bereitstelle und die werden von anderen Forschungsgruppen nachgenutzt, dann erspare ich eigentlich dem Praxisfeld eine nochmalige Begehung und nochmalige Befragung. Das heißt, ich vermindere die Überforschung eines Praxisfelds. Davon profitiert wieder die Forschungscommunity. Und es profitiert auch die Schule, weil ich muss beispielsweise Stundenpläne umstellen, ich muss Räume organisieren und so weiter. Und wie in meiner Dissertation kann man Unterrichtsvideos, wenn man denn das Einverständnis dafür hat, eben auch als Quelle für Aus- und Weiterbildung einsetzen. So, und da diese Punkte, das sind alles Punkte, in der die Forschungscommunity profitiert. So klassische Einreize für Forschende, wenn ich jetzt der Leiter der Studie bin, profitiere ich eigentlich auch selbst davon, dass die Bereitstellung von Forschungsdaten zunehmend als eigener wissenschaftlicher Beitrag gewertet wird. Also langsam, ganz langsam, aber sicher verändern sich die Indikatoren zur Evaluation von Research Output. Das ist aktuell, sind die Anreize, glaube ich, noch nicht so stark, weil beispielsweise in einer Befragung des State of the Open Data Survey sagen immer noch 77% der Befragten, dass Forschende immer noch nicht genug Anerkennung für die Bereitstellung von Daten erhalten. Auch wieder hier ist es nicht Videodaten, sondern Forschungsdaten, aber ich glaube, das kann man auch sehr gut auf Videoforschungsdaten anwenden. Das heißt, meines Erachtens muss ich hier noch auf jeden Fall was tun. Und das ist auf jeden Fall ein Appell an ja, entsprechende Entscheidungsträger, die Indikatoren zur Evaluation von Research Output forcieren. Allerdings ist jetzt auch unter klassischen Indikatoren, kann ich sagen, es ist für mich ein Anreiz, Videoforschungsdaten bereitzustellen, weil ich beispielsweise auch ein Data Paper dazu publizieren kann. Und das ist eine tolle Möglichkeit, finde ich, die Bereitstellung mit einer Publikation zu verbinden. In Data Papern werden einfach nur Forschungsdaten vorgestellt, der Kontext der Datenerhebung vorgestellt und eben so eine Nachnutzung nochmal ein bisschen optimaler ermöglicht. Und dann, wenn ich so ein Data Paper schreibe, dann muss ich wahrscheinlich auch gar keinen Methoden- und Feldbericht mehr schreiben, weil das alles schon in dem Data Paper ist, was für mich als Publikation zählt. Und ja, der Anreiz für Nachnutzen liegt eigentlich auf der Hand. Also ich spare mir diese ganze Datenerhebung, was eigentlich einfach ein Riesenaufwand ist. Ich spare mir die ganzen Ressourcen für Planung, Organisation und Durchführung der Datenerhebung.
Und wenn ich jetzt beschließe, ich mache meine Daten verfügbar aus den von dir genannten Gründen, die ja auch gute Gründe sind, dann hängen an dieser Entscheidung ja auch einige datenschutzbezogene Fragestellungen oder Problematiken, die sich, wenn wir jetzt von Videodaten reden, in dieser extremen Form vielleicht bei den, und ich ziehe sie jetzt nochmal heran, die klassischen rechteckigen quantitativen Daten nicht unbedingt ergeben. Also die Datenschutzproblematik ist hier vielleicht nochmal eine etwas andere, denn man sieht Menschen auf den Videos und ne, damit ist es ein ganz anderer Personenbezug da, als wenn da eine Zahl im Datensatz ist. Kannst du uns was zu diesen Herausforderungen und vielleicht noch möglichen anderen, die dir einfallen, sagen, wenn es ja um die Verfügbarmachung geht, dann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde total zustimmen, dass Unterrichtsvideos sind personenbezogene Daten. Also ich kann ja die Person sehen. Dann kann man sich überlegen, sollte ich Videodaten anonymisieren? Das würde dann mit einem großen Aufwand einhergehen. Also ich müsste Stimmen, Gesichter verfremden. Aber auch dann könnte beispielsweise aufgrund von irgendwelcher Merkmale des Klassenzimmers oder was gesagt wird, auch wieder rekonstruiert werden, um welche Personen es sich handelt. Also eine Anonymisierung ist eigentlich bei Unterrichtsvideos oder in der Bildungsforschung bei Videos eigentlich selten von Vorteil. Einfach aufgrund des hohen Aufwands und aber auch, weil sie die Auswertungsmöglichkeiten der Daten massiv einschränken und das Analysepotenzial eben einschränken. Und deshalb würde ich eigentlich immer dazu tendieren und empfehlen, dass man die Daten nicht anonymisiert, aber eben mit einer Zugangsbeschränkung verbindet, eben um den Datenschutz zu gewährleisten. Und da gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen der Zugangsbeschränkung. Das muss man dann gucken, was da für die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Voraussetzungen passend ist. Und eine Zugangsbeschränkung ist auch deshalb sinnvoll, weil die Nachnutzbarkeit von Videodaten eben auch stark an der zusätzlichen Bereitstellung von Kontextdaten und Metadaten abhängt. Also ich muss als nachnutzende Person sehr gut verstehen, in welchem Kontext, in welchen Voraussetzungen Unterrichtsvideos entstanden sind, um sie analysieren zu können, um daraus Aspekte rekonstruieren zu können. Und das würde dann ja wieder den Personenbezug herstellen. Also allein aus der Perspektive macht es auch relativ wenig Sinn, die Daten zu anonymisieren. Was uns öfters schon begegnet ist, sind dann allerdings Bedenken von geringeren Einwilligungsraten. Also wenn ich in Forschungsprojekten vorschlage, die Unterrichtsvideos bereitzustellen, dann habe ich schon öfters das Feedback bekommen, ja, würden wir gerne machen, aber wir haben sozusagen die Bedenken, dass dann, wenn die Teilnehmenden das lesen, dass die Videos anschließend auch an andere Personen gehen, dass sie dann tendenziell weniger zustimmen. Das finde ich eigentlich einen validen Einwand. Es ist ja aber eigentlich eine empirische Frage. Also ist es tatsächlich so? Mir ist bisher keine Evidenz bekannt, die ja weder diese Befürchtung bekräftigt oder zerstreut. Das ist auch ein Thema, dem wir uns in Zukunft gerne mal widmen würden und die Frage mal klären würden, weil das eine Unsicherheit ist, die besteht und die wir gerne uns mal anschauen würden und dann eventuell zerstreuen würden, wenn ja, die entsprechenden empirischen Ergebnisse denn so rauskommen. Ja, weitere Bedenken sind dann oftmals, ja, mir werden die Daten geklaut. Das heißt, ich habe die Daten erhoben, ich möchte sie auch analysieren. Vielleicht schnappt mir jemand dann meine Forschungsfrage weg, die ich eigentlich analysieren wollte. Hier gibt es eigentlich relativ einfache Lösungen wie Sperrvermerke von bestimmten Fragestellungen, wenn ich die Daten bereitstelle, oder eine Sperrfrist. Das heißt, bis zu einem bestimmten Datum habe ich die Daten zwar bereitgestellt, aber sie sind noch nicht zugänglich. Das finde ich nicht ganz optimal, weil ja, bestimmte Fragestellungen, die ich dann im Kopf habe, wer weiß schon, wann ich da dann mal dazukomme und die Sperrfrist aufheben kann. Wenn ich schon von vornherein bestimmte Fragestellungen im Kopf habe und bestimmte Ideen habe, dann kann ich diese Fragestellung sperren und selber analysieren und alle anderen Fragestellungen können von anderen KollegInnen angelegt werden.
Ja, machen wir den Prozess doch nochmal etwas plastischer. Also angenommen, ich möchte erforschen, wie, du hast jetzt eben ein paar Schlagworte genannt, wie Heterogenität im Unterricht hergestellt wird. Und dazu plane ich ein Forschungsprojekt. in dem Unterrichtsvideos aufgenommen werden sollen, um die Forschungsfrage zu beantworten. Wie würde ich jetzt vorgehen, damit die Videos anschließend bereitgestellt werden können?
Ja, das ist eigentlich eine Frage nach dem Workflow in Forschungsprojekten, in dem Unterrichtsvideos eine Rolle spielen. Und es ist natürlich wichtig, dass der Workflow klar ist, damit das Vorgehen für Forschende einfach ist und wichtige Aspekte nicht vergessen werden. Ich habe auch für eine Publikation, die jetzt gerade ansteht, hier ein Schaubild im Workflow erstellt. Das können wir gerne in die Shownotes packen, wenn es sowas gibt. Kann ich dir gerne zukommen.
Das können wir verlinken, genau.
Sehr gut. Dann gibt es den Link dazu in den Shownotes. Ich würde jetzt nicht den gesamten Workflow darstellen, aber vielleicht einzelne Aspekte hervorheben. Also wenn ich eine Studie plane, in der meine Forschungsfragen mit Unterrichtsvideos beantwortet werden könnten, dann macht es natürlich erstmal Sinn, dass ich nachnutzbare Daten recherchiere. Das heißt, dass ich tatsächlich dieser Idee der Datensparsamkeit nachkomme und vielleicht mir auch selber die Ressourcen spare und dann auch viel schneller einfach meine Forschungsfrage beantworten könnte, wenn denn Unterrichtsvideos da sind, die für mich passen. Um das beantworten zu können, stellen Forschungsdatenzentren Suchmasken bereit, anhand derer ich als Forschender dann den Bestand nach Schlagwörtern durchsuchen oder filtern kann. Das hat das Forschungsdatenzentrum Bildung auch. Hier kann man dann auch nach Fächern beispielsweise filtern, also je nachdem, was für mich wichtig ist. Sollte ich denn dann nicht fündig werden, macht natürlich eine eigene Datenerhebung Sinn. Und hier laufen dann eigentlich alle üblichen Prozesse an, die bei Videostudien relevant sind, also die auch ohne Bereitstellung relevant sind. Also beispielsweise Ethikvotum einholen, Datenmanagementplan erstellen, die relevanten Genehmigungen bei Behörden einholen, eine informierte Einwilligung erstellen und einholen. Das alles klingt eigentlich zunächst mal nach enorm viel Arbeit. Das Forschungsdatenzentrum Bildung stellt für diese Prozesse auf seiner Webseite allerdings auch Ressourcen bereit. Es gibt beispielsweise Vorlagen für Datenmanagementpläne. Es gibt Informationen und Formulare zu Genehmigungen bei Behörden, je nach Bundesland. Es gibt Vorlagen für informierte Einwilligung. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall frühzeitig ein Forschungsdatenzentrum zu kontaktieren und vielleicht auch die Webseite des Forschungsdatenzentrum Bildungs mal zu durchsuchen und anzuschauen. Und wenn dann die Datenerhebung gelaufen ist, macht es natürlich Sinn, damit Nachnutzende den Kontext der Datenerhebung nachvollziehen können, eben so einen Methoden- und Feldbericht zu erstellen, der aber in der Regel auch schon Teil von Publikationen ist. Das heißt, es muss nicht ein Methodenfeldbericht sein, der irgendwie 150 Seiten lang ist. Es macht aber auf jeden Fall Sinn, dass die Lesenden und potenziell Nachnutzende sehr gut nachvollziehen können, wie beispielsweise die Kamerawinkel waren, wie der Sitzplan war und so weiter. Das sind alles Aspekte. Auch hierzu gibt es so eine Checkliste, die ich abhaken kann. Es macht auf jeden Fall entsprechend Sinn, diese Information zu geben, dass Nachnutzende die Erhebungssituation nachvollziehen können. Und mit diesen Dateien kann ich dann eigentlich bereits eine Bereitstellung vollziehen. Also das heißt, ich lade die Dateien über einen gesicherten Link dann hoch an das Forschungsdatenzentrum. Und dann kann ich mir auch überlegen, ob ich noch zusätzliche Daten und Dokumente bereitstelle, jenseits meiner Unterrichtsvideos. Also es kann natürlich sein, dass ich noch zusätzliche Leistungsdaten, sowas wie Kompetenztests oder Befragungsdaten der Lehrperson, der Schülerinnen und Schüler, erstellt habe. Es kann sein, dass ich Transkripte erstellt habe, Codierungen. Und das sind alles zusätzliche Dokumente, die meine Unterrichtsvideos, meine Videoforschungsdaten eben noch wertvoller machen für eine Bereitstellung und für die Nachnutzung.
Stichwort Nachnutzung. Was ist denn bei der Nachnutzung der Unterrichtsvideos noch wichtig aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich grundsätzlich erstmal die Kenntnis, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Videodaten nachzunutzen, und ich muss erstmal dran denken, dass ich überhaupt auch nachnutzen kann. Ich glaube, auch daran scheitert es manchmal. Das heißt aber auch für uns als Forschungsdatenzentrum Bildung, dass wir diese Möglichkeit ein bisschen bekannter machen müssen und sollten in Zukunft. Und dann muss ich natürlich passende Daten finden. Hier habe ich schon kurz beschrieben, es benötigt eigentlich ein Angebot von Forschungsdatenzentrum, den Bestand durchsuchbar zu machen, also idealerweise mit Suchmaske. Das Forschungsdatenzentrum Bildung hat so eine Suchmaske, auf der ich suchen kann und entsprechende Schlagworte eingeben kann. Habe ich dann tatsächlich entsprechende Unterrichtsvideos oder ein Projekt, in dem Unterrichtsvideos erhoben wurden, gefunden, dann ist erstmal eine längere Phase, in der ich die Methodik und die Kontexte der Datenerhebung nachvollziehen muss. Dazu macht es vielleicht Sinn, die Publikation zu lesen, den Methoden- und Feldbericht zu lesen. Und dann kann ich eigentlich loslegen mit der Analyse und Rekonstruktion, die im Rahmen meiner Forschungsfrage Sinn machen. Und das Forschungsdatenzentrum, von dem die Unterrichtsvideos abgerufen wurden, freut sich dann natürlich, wenn die neu generierten Erkenntnisse auch wieder bereitgestellt werden. Also es kann sein, dass ich Codierungen vorgenommen habe, die kann ich dann wieder zurück einspeisen und mit dem Primärdatensatz verknüpfen. Das heißt, ich gebe die einfach wieder zurück an das Forschungsdatenzentrum, und das Forschungsdatenzentrum verknüpft die dann mit den Daten, die ich abgerufen habe. Und ich glaube, das Ganze ist gar nicht mal so kompliziert. Wir haben vorher schon gehört, dass das öfters mal auch Studierende machen. Und wenn es Studierende können, dann können das doch Forschende, die schon einige Jahre im Wissenschaftssystem sind, können das doch sicher auch.
Ja, denke ich auch. Letzte Frage. Wir schauen in die Glaskugel. Wie siehst du das Nachnutzungspotenzial solcher Videos denn in der Zukunft? Wird es aus deiner Sicht mehr Nachnutzung in diesem Bereich geben? Habt ihr da als DIPF einen Fahrplan oder eine Einschätzung, wie groß dieser Bereich noch werden wird?
Wir sehen auf jeden Fall, dass die Bereitstellung und Nachnutzung von Unterrichtsvideos definitiv noch Potenzial hat. Das ist, glaube ich, auch schon durchgekommen jetzt in den letzten Ausführungen von mir. Und genau das ist ja auch einer der Ziele in dem Projekt, in dem ich arbeite. Und entsprechend schauen wir jetzt gerade, wie wir diese Prozesse fördern können. Und das machen wir einerseits durch Forschung. Also wir untersuchen, welche Faktoren ermöglichen oder verhindern die Bereitstellung von Nachnutzung von Videoforschungsdaten in der Bildungsforschung. Wir werden weiterhin auch Nutzungsstudien des Forschungsdatenzentrum Bildung durchführen. Also wie entwickelt sich die Kultur der Bereitstellung und Nachnutzung? Wer ruft Unterrichtsvideos ab? Wie viele werden abgerufen? Wie viele werden bereitgestellt? Und wir explorieren aber auch neue Möglichkeiten automatisierter Auswertung von Unterrichtsvideos. Das heißt, wir schauen mal beispielhaft, wo kann es denn hingehen? Also beispielsweise das Potenzial der Analyse, der automatisierten Analyse von Mimik und Gestik um Lehrer-Schüler-Beziehungen zu rekonstruieren. Und neben diesen ganzen Forschungsaspekten soll durch zusätzlichen Service auch noch die Bereitstellung von die Bereitstellung und Nachnutzung von Unterrichtsvideos gefördert werden. Einerseits glaube ich, ist es wichtig, die Datenbasis zu erweitern, weil dann eben die Datenbasis attraktiver ist. Entsprechend betreiben wir auch aktive Akquise von Unterrichtsvideos. Ich hatte kurz angerissen, dass ich öfters mal Kolleginnen und Kollegen anspreche, von denen ich weiß, dass sie Videostudien durchgeführt haben, ob sie denn ihre Daten auch bereitstellen möchten, ob die Voraussetzungen gegeben sind und wir würden unterstützen. Und außerdem erstellen wir auch weiterhin Richtlinien und Empfehlungen und Vorlagen für Primärforschende und Nachnutzende. Da gibt es schon einiges auf der Webseite des Forschungsdatenzentrum Bildung. Es lohnt sich also mal zu schauen und diese Richtlinien und Dokumente werden auch konstant erweitert. Und außerdem bieten wir Schulungen zur Bereitstellung und Nachnutzung an. Und durch diesen Service, flankiert mit den Forschungsvorhaben, sind wir eigentlich zuversichtlich, dass das Thema in Zukunft vermehrt sein Potenzial entfalten kann.
Ja, das klingt doch gut. Und auch ein schöner Abschluss für unsere heutige Folge. Ich danke dir nochmal vielmals für das sehr ausführliche und interessante Gespräch, lieber Jürgen.
Ja, vielen Dank.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.